SRF 2 Kultur.
Würde mich jemand mit vorgehaltener Pistole zwingen zu sagen, was denn mein allerliebster Trauermarsch auf Gottes Erden wäre, dann würde ich sagen, es ist The Old Rugged Cross, eh ein bekanntes Trauerlied, in der Version der Dreamy Brass Band aus New Orleans. Die spielen das so unglaublich sexy, geil, ordinär, aber trotzdem verlangsamt. Und mir kommt's vor, hier starb eine Puffmutter und die Trauergemeinde geht mit ihr noch einmal alle Zimmer ihres Bordells ab. Tja.
Der Tod und die Musik. Zwei, die sich mögen. Eine Passage zum Karfreitag von Annelies Berger. Die Protagonisten? Erstens Fritz Ostermeier, ehemaliger Totenmarsch-Fanatiker, heute Redakteur beim ORF und Intendant der Schule für Dichtung in Wien. Das ist der mit der Pistole und der verstorbenen Puffmutter. Zweitens Marcel Feldberg, Organist. Er hat einen musikalischen Praxisratgeber für Bestatter geschrieben.
Die Wünsche zu meiner Beerdigung ändern sich von Zeit zu Zeit. Im Moment ist aktuell ganz oben auf der Liste John Cage, Souvenir und von Giacinto Scelsi das Stück Un Adieu.
Drittens Benny Pete aus New Orleans, Tuba-Spieler der Funeral Brass Band Hot 8. Der inzwischen ein Star ist und bis an über 1000 Beerdigungen gespielt hat.
We played a lot of jazz funerals that was due to violence. People was getting murdered. And what's so sad and what's so heartbreaking about it.
Und viertens, Lutz Jenke, Neurowissenschaftler. Er weiß, was die Musik im Gehirn beim Trauern auslöst.
Wir heulen ja teilweise auch bei Musik, die eigentlich angenehm ist, wenn wir zurückerinnert werden zu bestimmten Zeitpunkten, so in unserer Kindheit oder wenn die da in Erinnerung wieder hochkommt. Das können wunderschöne Musikstücke sein, aber trotzdem sind wir dann traurig, weil die Erinnerung wieder hochkommt.
Und mit dabei ist natürlich er selber. Der Sensenmann. Und meine Wenigkeit, Annelies Berger.
Rup, 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 dream, didn't it rain? You know, they rejoice at the dead down there.
Ein fröhlicher Streifzug durch allerhand morbides Klingen, Singen und Klagen. Los geht's mit einem Überblick über die, sagen wir mal, abendländische Trauermusik seit dem gregorianischen Choral bis heute. Und den liefert der Kirchenmusiker Marcel Feldberg. Das Trauern ist seit Jahrzehnten sein Thema.
Also es gibt noch vor der Gregorianer gibt es natürlich die Erscheinung im Altertum. Es gibt den Vorrang des magisch-kultischen, zum Beispiel bei den alten Ägyptern. Bei den Trauerritualen ging es dann sozusagen dem Verstorbenen einen möglichst guten Übergang in eine andere Welt zu verhelfen. Und wenn wir dann den gregorianischen Choral nehmen, da ist noch sehr viel von dieser Ritualität und von dieser Betonung dieser Ritualität vorhanden. Da steht im gesamten Repertoire des Requiem, da steht halt der Verstorbene steht im Mittelpunkt, nicht die trauernde Gemeinde. Und das war ja noch eine Liturgie, an der vielleicht Mönche singend teil hatten, indem sie halt mitsangen. Aber eine Gemeinde, die da großartig in Erscheinung trat, gab es ja de facto damals noch nicht, so wie wir das heute kennen. Es herrscht einfach auch im Mittelalter, wenn wir das mal auf diese Zeit herunterbrechen, natürlich eine ganz andere Einstellung zum Tode. Und denken Sie an ein Lied, das später Martin Luther ins Deutsche geholt hat, was aber übrigens einfach ein lateinischer Gesang war. Mitten wir im Leben sind vom Tod umfangen. Das war also die Alltäglichkeit des Todes. und damit auch die Gefährdung des Seelenheils.
Dann, zur Zeit der Reformation, gab es einen Perspektivenwechsel. Die Trauernden wurden wichtiger.
Ja, da fand ein sehr, sehr wichtiger Perspektivenwechsel statt durch zwei Dinge. Einmal die Einführung der Landessprache in den liturgischen Gebrauch. Das heißt, Menschen konnten auf einmal das auch wirklich verstehen, was da gebetet und gesungen worden ist. Gleichzeitig mit dem Einzug der Landessprache ist auch dann der Choral, also das deutschsprachige oder landessprachige Kirchenlied sozusagen erschienen bzw. entwickelt worden. Und das ist natürlich eine Sache, die sehr wichtig ist, weil es dann auch eine Gemeindebildung gab, in dem Sinne, dass Menschen dann diesen Choral mitsingen konnten, also dieses Trauerlied, und damit eigentlich auch ihre eigene Trauer ein Stück weit begonnen haben zu artikulieren. Ja, es hat dazu geführt, dass es sich ein Stück weit auch natürlich entfernt hat vom reinen liturgischen Gebrauch im Sinne von der vorgeschriebenen Liturgie, die man aus der katholischen Kirche noch kannte. Also es gab dann auch musikalische Formen, die sich daraus entwickelt haben, die Motette, die deutschsprachige oder die landessprachige. Man hat also angefangen, das Repertoire wesentlich zu erweitern, damit natürlich auch die musikalischen Reflexionsmöglichkeiten. Nehmen wir mal einen klassischen Bachchoral. Komm, o Tod, du schlafest, Bruder. Das verbindet dann zwei Dinge miteinander. Einmal die gemeindliche Praxis, in der sozusagen die Gemeinde Tod und Trauer zum Ausdruck bringen, aber gleichzeitig auch reflektieren kann. Und dann im Barock ist es natürlich dann so, dass wir dort eine Zunahme der Bildsprachlichkeit haben in Musik und in Wort. Und wenn man gerade dann diesen Choral nimmt, komm, o Tod, du schlafest, Bruder, der hat zwei Ebenen. Einmal der Tod als der Bruder des Schlafes, das ist die eine Bildebene. Die andere Bildebene ist dann, die im weiteren Textverlauf zu tragen kommt, löse meines Schiffleins Ruder und führe mich nun fort, das Leben als Schifffahrt, das im Tod dann seinen sicheren Hafen erreichen möchte.
Nicht nur Sprachbilder gibt es im Barock, sondern auch musikalische Bilder, die das Leiden, den Tod ausdrücken.
In der Barockzeit gab es natürlich so sprachmusikalische Darstellungsformen, die Leute vielleicht nicht intellektuell alle verstanden haben, indem sie sagen, da bedient er jene und solche rhetorischen Figuren. Aber sie waren klangbildlich so, dass sie nachvollziehbar waren. Zum Beispiel bei Bach. Der Bach-Choral beginnt nicht mit einer schönen Eins und man sagt, jetzt geht's los, sondern mit einer Pause. Und das ist natürlich dann so wie ein Seufzer, bei dem man Luft holen muss, um erstmal anzufangen. Das ist ein ganz simples Beispiel oder Bild oder eine Geste, mit der der Mensch dann beim Hören oder Mitsingen eingestimmt wird.
Und diese Affekte wurden damals durchaus verstanden und auch heute noch, meint Marcel Feldberg.
Es sind sehr, sehr viele Dinge in der Musik, die vom Komponisten bewusst gemacht worden sind, die aber sicherlich vom Hörer oder vom Praktizierenden nochmal auf einer anderen Bewusstseinsebene reflektiert werden als rein auf der intellektuellen Ebene. Ja, es gibt zum Beispiel in den Chorälen oder bei Passionsmusiken im Barock gibt es ja zum Beispiel diese Seufzerbögen. Das sind Dinge, die natürlich im Partiturbild für den Musiker sofort ersichtlich sind. Da hat man eine absteigende Achtelbewegung mit so Bögelchen, da weiß man sofort, Seufzerachtel. Aber das hört man eben auch. Ja? Wenn wir uns mal zum Beispiel an die Wirkung, affektgeladene Wirkung der ganzen barocken Passionsmusiken erinnern, Matthäus-Passion von Bach, das kann ich sogar heute einem unbedarften Menschen vorspielen, der merkt sehr schnell, was das für ein emotionaler Duktus ist, den die Musik da verfolgt. Ohne dass der jetzt im Einzelnen jede rhetorische Figur mir da entschlüsseln kann.
Tod und Musik. Eine Schnellbleiche durch die Jahrhunderte im Abendland. Und jetzt sind wir bei einem der berühmtesten Todesmusiken.
Musik.
nehmen wir dann unseren sehr bekannten Wolfgang Amadeus Mozart. Wir haben ja alle irgendwie dieses etwas klischeehafte Bild vom, sagen wir mal, unter dem Cembalo oder später dem Hammerklavier kichernden Mozart. Bon vivant, der heitere und immer lustig gut aufgelegte. Ausgerechnet dieser Mozart hatte ein sehr inniges und sehr starkes Verhältnis zum Tode. Im Tode sah er seine eigene wirkliche Endbestimmung, das als junger Mann. Und das ist natürlich auch eine Haltung, die sich dann in seinem Requiem sozusagen bemerkbar macht, ist seine eigene Haltung zum Tod, kommt natürlich ein Stück weit zum Tragen.
Also jetzt wird sozusagen der Tod aus der Kirche hinausgedrängt.
Ja, ins Private oder ins allgemein Gesellschaftliche. Und das sind natürlich dann Dinge, die eine ganz andere Bindungstragweite hat als bisher das Primat der jeweils konfessionell gebundenen Liturgie. Die eigentliche Wirkung des Requiems ist die, die erst später mit diesem Stück Einzug gehalten hat. In der Romantik und dann in der Konzerttradition, die dem dann folgte.
Genau, die Romantik.
Da hält der Tod nicht nur einfach in den Konzertsaal, sondern auch in das kammermusikalische Zimmerlein Einzug. Wenn wir dann einfach sehen, ein Lied wie von Schubert, da erscheint der Tod zunächst natürlich als Schreckensmann, als Knochengerippe mit Sense, der den armen jungen Mann oder das arme junge Mädchen kommt, um es sozusagen ins Jenseits zu grapschen. Und dann entwickelt sich eine Art Dialog zwischen den beiden, also zwischen Tod und Mädchen oder Tod und Jüngling. Und dann wird der Tod auf einmal zum Freund. Das heißt, er verliert eben seinen Schrecken. Das ist ein sehr schönes Bild. Zum einen wird es sozusagen gehen die beiden eine Art intime Beziehung oder eine freundschaftliche Beziehung ein. Und das ist natürlich ein Stück Ausdruck dessen, was man in der Romantik über Tod und Leben gedacht hat. Also man hat also nach Novalis nicht einfach nur gedacht, dass der Tod das Schrecken ist, der das Leben vernichtet, sondern beide bedingen einander. Ne? Der Tod verstärkt das Leben, also im Angesichts meiner Endlichkeit lebe ich mein Leben eigentlich sehr bewusst, weil ich weiß, dass ich auch sterben muss.
Schuberts Streichquartett, der Tod und das Mädchen. Ja, und jetzt nach der Romantik sind wir in unserem Sterbersreigen im 20. Jahrhundert angelangt.
Es gibt im frühen 20. Jahrhundert zwei Dinge. Einmal, dass sich natürlich in der Musikgeschichte oder in der musikalischen Entwicklung angefangen hat, die Tonalität aufzulösen. Das heißt, man hat einen ganz anderen klanglichen Zugriff auf die Gegenwart gehabt. Es gab dann noch so einen Menschen wie Gustav Mahler, der sich sehr intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt hat. In einer Sinfonie gibt es einen Abschiedssatz in der 9. Da ist das Ende endlos und da sterben die Streicher wirklich am Ende eines sanften Todes am Steg, so wie man das in der Musikfachsprache sagen würde.
Der Abschiedssatz von Gustav Mahler. Ein weiteres Beispiel des 20. Jahrhunderts.
Die Trauermusik von Paul Hindemith zum Beispiel. Das ist natürlich erstmal eine Trauermusik auf einen verstorbenen, 1936 verstorbenen englischen König gewesen. Aber wenn Sie sich diese Musik heute anhören, hat man den Eindruck, Hindemith hat in dieser Trauer für den König eigentlich eine Daseinstrauer einer untergehenden Zeit gelegt.
Marcel Feldberg, der selber an zahllosen Beerdigungen Orgel gespielt hat und ein Buch schrieb, einen Praxisratgeber für Bestatter, in dem er sich einsetzt für eine Ars Bene Moriendi, für die Kunst des guten Sterbens. Und natürlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und im 21. gibt's zahllose Beispiele von Trauermusik, von Ligeti, Pärt, Lutoslawski, Cage, Scelsi. Dass man nicht nur klassisch trauern kann, dass es sogar reicher und verrückter ist, in anderen Stilen zu klagen, das kommt jetzt im nächsten Teil dieser Sendung zum Tragen.
And now, folks, we're gonna take you down to New Orleans, Louisiana. Tell you the story about Didney Ramble. Of course, you know there was a funeral march in front of Didney Ramble, where they take the body to the cemetery, and they load Brother Gate in the ground. Dig it.
Thank you.
the family's crying as they low old brother gate in the ground. And old Rev will say, ashes to ashes, dust to dust. It's too bad old Gate couldn't have stayed on earth with us. And the snare drum player, he takes the handkerchief out of the snare and roll up so the members can form in line to swing back to the hall playing, didn't he remember?
Er war meine Initialzündung für diese Sendung, und zwar die Erinnerung an genau diese Single, die mein Vater unter die Plattennadel legte, um mir zu zeigen, dass der Tod nicht nur traurig ist. Mit riesigen, staunenden Augen hörte ich mir als Fünfjährige diese Klagen an, die danach urplötzlich in einen fröhlichen Marsch münden. Das war schon etwas anderes als die staubtrockenen protestantischen Beerdigungen, wie ich sie sonst kennengelernt hatte, zum Beispiel meiner Großmutter in der Johanniskirche in Bern.
In New Orleans kommt ja immer auch ein bisschen Magie, Voodoo, Karibik dazu, das kreolische Element. Und das lockert natürlich jedes strenge mitteleuropäische Trauerregiment auf.
Funeral Jazz nennt man diese Musik, die in New Orleans entstanden ist. Einer, der sich dort ziemlich gut auskennt, ist der österreichische Trauermarsch-Spezialist Fritz Ostermeier.
New Orleans ist ja quasi das Mekka für uns Trauermarsch-Fetischisten, weil hier der katholische Zwang zur Tränenentäußerung gleichzeitig auf den Blues kam. Das heißt, da hat sich eine napolitanische Marschkapelle mit Dirty Notes angefüllt, die Dirty Notes aus dem Blues. Das heißt, man spielt nie genau den Ton, wie in der europäischen Klassik üblich, sondern man umspielt Jazz-Blues-mäßig jeden einzelnen Single Note. Und dann entstehen so was Schönes wie Dirty Notes. Und die Dirty Notes verbunden mit der Marschmusik ist natürlich dann das Nonplusultra jedes Trauermarschfreundes. Gibt es dann noch diese Zweigeteilte des Rituals. Es heißt Le Cortège, und Le Cortège besteht aus dem Gang zum Grabe. Unglaublich traurig, 60 Beats per Minute, würde ich sagen. Aber da schwanken sie alle so schön dahin, spielen unglaublich berührende Melodien. Am Grab dann Asche zu Asche, Staub zu Staub, und schon am Rückweg geht's los in einem herrlichen 90, 100, 110er Tempo, und es ist fröhlichste Durmusik. Das heißt dann einfach Leben den Lebenden. Da hat man verstanden, dass Trauermärsche eigentlich für die Lebenden sind und nicht für die Toten. Die haben ja eh ihre ewige Ruhe.
Your call has been forwarded to an automated voice messaging system.
Voicemail.
4, 3, 2, 9, 4, 4, 1, 4.
Geht's.
Hat's geklappt?
Benny?
Hallo!
Alright.
Okay, thank you very much.
Mm-hmm.
I'll pass you over to Annelies.
Alright.
Hi, Benny.
Hi.
Did you have a good night? Did you sleep well? I woke you up, didn't I? I'm sorry.
I was up earlier to get the kids ready for school, and then once they get out of here, I kind of fell back to sleep.
But okay.
No problem.
Okay.
Jetzt sind wir also bei Benny. Von Fritz Ostermeier aus Wien und seiner Trauermarsch-Obsession hören wir später mehr. Aber Benny kann ich jetzt kaum aufschieben. Ich habe ihn wochenlang nicht erreicht. Benny Pete war nicht auffindbar. Sein Management hatte kein Interesse an mir. Irgendwann aber erwischte ich Benny. Via Skype. Ich hatte ihn wohl gerade aus dem Bett geholt. Er ist Tubist und hat vor 20 Jahren die Funeral Band Hot Eight Brass gegründet. Die Jungs aus New Orleans spielten an Hunderten von Begräbnissen. Sie wurden berühmt und werden heute auf der ganzen Welt gebucht. Eine Hip-Hop-, Jazz- und Funkband mit Wurzeln im traditionellen New Orleans Brass.
In the cities, I mean, all the states have, you know, the issues and the problems with inner city violence. And New Orleans is another one. I mean, it's a very beautiful place. They have a lot of rich culture.
Es gibt viel Gewalt in New Orleans. Es ist ein schöner Ort mit viel Kultur. Aber New Orleans ist klein. Viele Leute, die da beengt zusammenleben, in Vororten. Da gibt's viel Drogen, Gewalt, Gangs, Straßengangs.
A lot of violence and stuff of that nature. Drugs and gun violence.
Benny selber ist relativ behütet aufgewachsen.
Well, it was basic, you know, inner city living, you know, but I had a great family, I had a great home base, you know, I grew up with both of my parents, I grew up with my grandparents.
Ich hatte eine großartige Familie, eine gute Basis. Mein Großvater war Pastor. Ich war als Junge im Chor in der Kirche. Auch meine Mutter war im Kirchenchor. Die Beziehung zu Gott damals hat geholfen, als ich ein kleiner Junge war. Aber auf der Straße, wo wir Basketball spielten und uns herumtrieben, da ist das Leben tough. Ich wurde mit Drogen, Straßenkämpfen konfrontiert. Es war keine normale Situation draußen vor unserem Hause. Das war der Hauptgrund, warum ich dann 12-jährig eine Entscheidung getroffen habe. Für die Musik. Ich begann Tuba zu spielen. Es gibt viele Bands in New Orleans. Da ist ja auch der Mardi Gras-Karneval. Es gibt so viele Möglichkeiten, live zu spielen.
So I had to make a decision. And then also they have the jazz, the brass bands.
Und so kam es, dass Benny seine eigene Brassband gründete und, wie er sagt, schon an sicher 1000 Beerdigungen gespielt hat.
We played a lot of jazz funerals. Jazz funerals that was due to violence. People was getting murdered. And what's so sad and what's so heartbreaking about it is young people. You know, I mean, a lot of young people. Even my band members, they were very young when they were murdered and when they passed. You know, so it's a rough. You know, it's very rough and heavy on the mind to deal with, especially if the family. You know, sometimes the family have requests that they want to hear, maybe a favorite tune or so, or favorite tune of the deceased.
Wir haben an vielen Jazz-Funerals, also an Beerdigungen, gespielt. Es war und ist so hart. Oft waren das junge Leute, die durch Gewalt ermordet wurden. Einfach so. Manchmal haben uns die Familien angefragt, ein bestimmtes Stück zu spielen, das der Verstorbene gemocht hatte.
Die berühmte Cortège, wo es einen Wechsel gibt vom Klagenden zum Fröhlichen, die beschreibt Benny so.
You know, we start off very somber to grab the attention of everyone and also just pay, you know, pay homage and respect to the family and the deceased. You know, we give them that opportunity to cry and mourn and just sit back.
Am Anfang geben wir allen die Gelegenheit, weinen und klagen zu können. Wir zollen der Familie Respekt, indem wir langsam und getragen spielen. Die Leute haben so den Raum, an die oder den Verstorbenen zu denken. Es ist eine Art Befreiung, das alles loszulassen. Unsere Musik ist wie eine Art Schulter, um daran zu weinen.
It almost like give him a shoulder to cry on. But in a musical form, you know,
Und während dieser langsamen Musik gibt's viel Umarmungen, man unterstützt sich, es wird viel geweint. Dann switchen wir zu schnelleren, fröhlicheren Tunes. Das kann Gospel sein, was auch immer, was zu der verstorbenen Person passt. Wir wollen so das Leben der Verstorbenen feiern und auch, dass die Person jetzt vielleicht bei Gott ist oder wo auch immer. Das löst Fröhlichkeit und Heiterkeit aus. Wir wollen ja nicht so lange in dieser klagenden Stimmung bleiben. Es ist einfach eine Realität, dass wir alle geboren werden und alle wieder gehen.
It's just a reality that we all were born and we all have to pass.
Das Verrückte an Bennys Leben ist, dass er auf so vielen Beerdigungen gespielt hat und dass der Tod gerade in seiner Band Einzug gehalten hat. 4 seiner Bandmitglieder starben, 2 davon wurden ermordet, je nach Version 3. Und einer hat bei einem Autounfall seine Beine verloren.
My band members, they were very young when they were murdered and when they passed, you know. So yeah, well, the music, yeah, it definitely helped us, you know, as a group to have each other, to be as musicians, you know.
Und immer noch zollt Benny dem Tod seinen Respekt durch die Musik, ohne ihn zu glorifizieren. Er trägt die Band durch all diese Traumata, die da vor dem Erfolg waren. Angefangen hat er die Karriere der Hot 8 Brass Band 2005, als im Südosten der USA der Hurricane Katrina tobte. Viele Menschen mussten damals evakuiert werden, viele hatten kein Zuhause mehr, eine große Krise. Auch die Hot 8, damals noch eine unbekannte Truppe, waren in Not. Die Band war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fast auseinandergefallen. In dieser Zeit kam ein Telefonanruf.
So the next day we were there. We had instruments.
Irgendeine Universität beschaffte uns ein paar Blasinstrumente. Und da wir nichts zu tun hatten in dieser miserablen Situation, formierten wir uns neu und begannen schon am nächsten Tag aufzutreten. Für all die Evakuierten, etc.
You know, just a sense of happiness and a brighter day that could be coming. We had to do it.
Und so begann die Karriere der Hot 8. Das Stück, das die Truppe seither immer wieder spielt, ist der Titel Ghost Town. Ghost Town, das ist ein Stück der britischen Ska-Band The Specials von 1981. Bei den Specials geht's um britische Städte, die Anfang der 80er in einer Krise waren. Arbeitslosigkeit, Gewalt, Dekadenz, Verwahrlosung. In der Version der Hot 8 geht's natürlich um New Orleans, nach Katrina. Benny und seine Band hatten mit Ghost Town ihren Titel gefunden. Benny, der Tubist, ist übrigens ein großer Mann, mächtig, schmiegt sich in seine Tuba und wiegt sich wie ein Baby mit der Musik mit. Sehr geerdet sieht das aus, eine eindrückliche Erscheinung. Es geht an einer Beerdigung eigentlich darum, das Leben zu feiern, so sagt Benny mir am Schluss des Gespräches.
Most people look at, when they think about a funeral, they think about sad, you know, occasion. And so, I mean, just dealing with the city and the culture and how everyone reacts to funerals, you know, it's kind of a celebration of a person's life instead of just mourning.
Der Tod und die Musik. Ein ungleiches Paar, das sich aber seit Jahrtausenden immer wieder sucht. Wir sind in der Passage auf SRF 2 Kultur. Mit einem musikalischen Totenreigen zum Karfreitag. Einer, der weiß, was im Gehirn des Menschen abgeht, wenn er trauert und wenn er Musik hört, ist der Neurologe Lutz Jenke. Obwohl er nicht in New Orleans lebt, sondern gleich um die Ecke, hatte ich auch hier große Schwierigkeiten, mich mit ihm zum Interview treffen zu können. Jenke, Professor an der Universität Zürich, ist eine Kapazität und total überbucht. Nach langem Hin und Her ein Skype-Interview. Naja, immerhin. Herr Jenke, Was passiert bei mir oben im Kopf, wenn ich trauere?
In dem Moment, wo wir trauern, ist es so, dass das ganze Erregungssystem, also der Sympathikus, teilweise runterfährt. Wir sind also in einem sehr, sagen wir mal, gebremsten Zustand. Ganz bestimmte Hirngebiete, zum Beispiel die Mandelkerne, das sind sehr, sehr stark aktiv. Das sind so die wichtigen Strukturen und wir sind eher in so einer Art Verteidigungsmodus drin, also eben nicht so aggressiv, sehr zurückgezogen. Das ist ein interessantes Phänomen. Dieser Trauerzustand ist nicht so deutlich in der Hirnaktivität zu finden, wie man das jetzt vielleicht so vermuten würde. Was vielleicht das Markanteste ist, dass eine in sich gekehrte Aktivität ist. Das heißt, also wir sind gewissermaßen auch nicht so bewegungsmäßig aktiv. Wir sind zwar leicht hochgefahren in unserem vegetativen Nervensystem, aber eben nicht so, dass wir uns sehr stark bewegen. Beispielsweise, wenn wir euphorisch sind, dann können wir uns halt kaum noch um Platz halten. Beispielsweise. Aber eine wichtige Struktur ist eben der Mandelkern, die Amygdala, die sehr, sehr stark aktiv ist, die übrigens auch bei Furcht und Angst aktiv ist.
Okay, ich bin also in mich gekehrt, aber mein Mandelkern ist sehr aktiv, der trauert sozusagen. Was bewirkt denn die Musik, wenn ich so drauf bin?
Es gibt natürlich Musik, die verstärkt die Trauerempfindung, die passt zur Trauer, würde ich das mal so sagen. Mhm. Dass sehr viele Emotionen, die mit der Musik zu tun haben, evoziert werden durch Erinnerungen, die wir mit der speziellen Musik koppeln. Das heißt also, die Musik an sich ist jetzt nicht wirklich ein Trauerverstärker oder Auslöser, sondern das, was mit der Musik gedächtnistechnisch verbunden wird. Das sind also Gedächtniseffekte. Wir nennen es auch manchmal sentimentales Hören. Wir heulen ja teilweise auch bei Musik, die eigentlich angenehm ist, wenn wir zurückerinnert werden zu bestimmten Zeitpunkten, so in unserer Kindheit oder wenn die dann in der Erinnerung wieder hochkommt. Das können wunderschöne Musikstücke sein, aber trotzdem sind wir dann traurig, weil die Erinnerung wieder hochkommt.
Das heißt, das Heilende am Musikhören ist eigentlich das Erinnern, nicht sie selber.
Ich versuche gerade, das Stück von Eric Clapton zu erinnern. Der hatte ja ein Musikstück mal geschrieben, anlässlich des Todes seines Sohnes. Der ist aber aus dem Fenster gefallen und gestorben. Mhm. Und dieses Musikstück ist seitdem ein sehr beliebtes Trauermusikstück. Aber an sich ist die Musik jetzt nicht wirklich traurige Musik. Aber alle wissen, das ist eine Musik, die hat der Eric Clapton geschrieben, anlässlich der Beerdigung seines Sohnes. Und das ist dann so ein Aspekt, der sehr, sehr stark in den Vordergrund tritt. Oder wenn Sie Musik hören, die Sie jetzt mit Ihrem ehemaligen Lebensabschnittsgefährten häufig im Urlaub gehört haben oder so. Es kann eine wunderschöne Musik sein und Sie kriegen sie vorgespielt nach dem Ableben Ihres Lebensabschnittsgefährten. Dann werden Sie traurig und nicht glücklich.
Erinnerung also macht's aus bei der Trauermusik und nicht, dass sie per se in Moll ist, getragen und klagen etc. Zwei Punkte sind laut Jenke auf psychohygienischer Ebene wichtig in Sachen Musik und Trauer. Erstens.
Was wichtig ist, wenn man trauert, ist, dass man die Trauer auch zeigt und leben lässt. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man seine Trauer unterdrückt. Sie kommt immer irgendwann mal durch. In gesellschaftlichem Kontext ist beispielsweise in unseren Kulturen das Weinen beispielsweise, das öffentliche Zeigen der Trauer, ein emotionaler Ausdruck, der im Grunde genommen nicht gerne gesehen wird. Wenn Sie im Büro sitzen, da bei sich im Schweizer Rundfunk oder Fernsehen und fangen auf einmal an zu heulen, das ist schon merkwürdig. In einer Trauersituation ist das durchaus erlaubt, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und da können Sie auch wirklich mal, ich sage das jetzt mal so ganz lapidar, Rotz und Wasser heulen. Da ist es gut, wenn Sie Mittel haben, die Ihnen helfen, diese kulturell entstandene Barriere, die den Trauerausdruck blockiert, wenn Sie diese Barriere mit Hilfsmitteln runterreißen. Und da ist Musik sehr hilfreich. Sie hilft Ihnen in diesem Moment, dass wir uns unser Leben lang aufgebaute Barriere, die wir haben, runterzureißen, sodass sie ihren freien Weg findet. Und das Zeigen von Gefühlen ist wichtig. Das Unterdrücken ist furchtbar. Wenn Sie in diesem Moment die Fähigkeit, die Möglichkeit haben, sich zu entleeren sozusagen, die Trauer zu zeigen und sich vollkommen zu ergießen sozusagen, dann können Sie sich in diesem Moment von der Trauer befreien.
Und zweitens?
Wir sind Sozialwesen. Das hat die Evolution aus uns gemacht. Wir brauchen die Menschen um uns herum. Wenn die in die gleiche Gefühlslage hineingedrängt werden, wenn alle trauern und alle weinen, dann sind wir synchronisiert. Und wir merken gewissermaßen, dass wir nicht alleine in der Welt mit unserem Leid sind. Ich rede jetzt nicht von bewussten Phänomenen, ich rede von unbewussten Phänomenen. Also unser Gehirn merkt, wir sind nicht alleine. Und das ist erleichternd. Wir tragen die Last nicht alleine. Und dafür ist meines Erachtens die Trauermusik sehr wichtig. In der Trauer ist eine Trauergruppe in die gleiche Emotion hineingedrängt. Das ist ein Verstärker, ein Modulator, würde ich mal, oder Katalysator. Dafür ist Musik extrem gut, gerade bei der Trauer.
Übrigens, der Song von Clapton heißt Tears in Heaven. Sehr süß, das Lied von Eric Clapton. Ein Mainstream-Trauersong. Und das ist dann auch meine erste Frage an Fritz Ostermeier. Wie passen Tod und Mainstream-Musik oder Sterben und Kommerzpop zusammen? Ostermeier, der österreichische Allrounder, Leiter der Lyrikschule in Wien und Redakteur beim ORF, hat sich über Jahrzehnte mit Trauermusik auseinandergesetzt.
Ich glaube nicht, dass sich Tod und Kommerz oder Tod und Pop widerspricht. Es gibt so viele Lieder, die den Tod oder das Verscheiden der Liebsten, des Liebsten zum Thema haben. Es gab sogar in den 70er Jahren Schlager, die, man kann es ruhig sagen, Disco-Totschlager sind. Als die Menschen begannen, quasi mit den Autos von den Discos heimzufahren, besoffen, irgendwann 4, 5 in der Früh, knallten natürlich viele auch gegen den nächstbesten Baum. Und schnell hat der Schlager reagiert und Manuela komponiert.
Ich lag im nassen Sand und hielt noch ihre Hand.
Sie lag im nassen Sand, ich hielt noch ihre Hand und ihre Augen sagten, lebe wohl, Manuela. Also das ist ein Disco-Totschlager. Da habe ich auch viele Disco-Totschlager gesammelt, ist auch schon wieder vorbei, habe ich aufgegeben. Aber natürlich gehört der Tod als reales, wirklich existenziell erschütterndes, was einem Menschen überhaupt nur passieren kann, nicht in die Popmusik. Da hört sie wirklich auf dann.
Fritz Ostermeier, Trauermarsch-Fanatiker. Ich habe ihn entdeckt, weil ich im Zuge meiner Recherchen auf seine beiden Alben gestoßen bin. Dead and Gone heißen sie.
Meine Trauermarsch-Obsession rührt schon aus frühester Jugend her, wahrscheinlich aus Volksschulzeiten, als ich damals am Land aufwuchs, in einem Haus, wo vis-à-vis ein Dorfgasthaus war, in dem die Dorfmusikkapelle probte. Und die hatten nur freitagsabend 2 Sachen zu proben, ein paar Hochzeitsmärsche in Dur und Trauermärsche in Moll für Begräbnisse. Und ich wusste ganz schnell, wohin ich mich zugezogen fühle, zum Moll. Das ist fast ein paar Jahrzehnte lang geblieben, bis es fast meine Ehe zerstört hätte, weil ich dann schon Urlaub in diese Richtung gebucht habe, wo es tolle Friedhöfe gibt, wo man wunderbar geheim mitschneiden kann. Überall, wo die katholische Hysteriekultur fröhliche Urstände feiert, da kann man ganz, ganz tolle Trauermärsche mitschneiden. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, es ist genug, sie will auch das Meer sehen und nicht immer nur die Friedhöfe, und das habe ich gut verstanden.
Gehen wir mit Fritz Ostermeier mal auf die Reise. Zuerst nach Mexiko.
Also die mexikanische Folklore ist ja nicht nur todesgeil, sondern regelrecht nekrophil, muss man schon sagen. Und dieses fantastische Lied von Lidia Mendoza, die schwarze Hochzeit, handelt ja tatsächlich von der Idee, dass der Liebste seine kürzlich verstorbene Geliebte aus dem Grab, er gräbt sie wieder raus, trägt sie fast schon nur mehr Gebein und Knochen mit nach Hause, bettet sie ins Ehebett und hat dann eine schöne Hochzeitsnacht mit ihr. Ja, was ist denn das als vollkommen durchgeknallte Nekrophilie? Aber das ist ein Volkslied, das singen sie alle da. Tolles Volk.
Das würde ich mir an meiner Beerdigung auch gefallen lassen. Nächste Station, Balkan.
Da gibt es ja noch immer die schönste Klageweiber-Tradition, wo bezahlte Frauen für dich heulen, das ist ja auch so wunderbar, Stellvertreterleid abgeben zu können, weil die können einfach besser heulen als du selber. Also im Land von Sigmund Freud schreit man seine Trauer nicht so raus, wo ich herkomme da, Wien, sondern da kompensiert man sie halt irgendwie anders. Schön in Ländern, die die Psychoanalyse noch nicht so zugeschlagen hat, da kann man noch laut heulen, das ist schön.
Die Klageweiber in Serbien. Den Totenmusiktouristen Fritz Ostermeier hat's dann nach Sardinien verschlagen.
Diese sardischen Gesänge stammen ja eigentlich von den sardischen Hirten ab und haben so eine unglaublich melancholische Kraft in sich. Die Stimmen sind deswegen so schneidend, weil eine hohe Stimme einfach zielgerichteter über einen Berg drüber geht als ein Brummbass, der sich irgendwo im Tal verliert. Darum haben diese Hirten ihre Stimmen zielgerichtet auf Schnarrstimmen hin trainiert. Und das hat sich dann als Folklore insgesamt manifestiert bis hin zu so göttlichen Trauergesängen.
Kraftvoll wird hier getrauert. Dabei käme ich's als Sensenfrau ganz schön mit der Furcht zu tun. Auch voller Power, aber viel pessimistischer beschäftigen sich die Ghetto Boys mit dem Tod.
What can we do with all this fucking pain?
Ja, was soll ich tun mit all that fucking pain? Im Sinne von Professor Lutz Jenke kotzt da jemand seinen Frust direkt hinaus.
Put the pistol to my temple, seen the bullet in the chamber, cocked it back, and out of anger, I pulled it crack. Seen the shell jump out the side, now I'm falling back. I'm seeing faces, but they're all in black. I'm hearing sounds, but I can't hear. I'm seeing pictures in my head, but they ain't clear. My every vision flashes full speed, and now I'm feeling like I'm losing my grips in all reality. But my reality's a battle, G, and I was tired of having talks with myself about fatality. End it all, or should I stand tall? Apparently I wasn't patient enough to hear the man call. So now I leave myself to strive or guide, but I've lost all my hopes inside, and I just wanna die.
You will, wake the fuck up.
Das ist ein Rap, der dich einfach niederdrückt, in den Sarg drückt. Großartig.
Uff, das hat geknallt. Selbstzerstörung als letzter Ausweg. Die Ghetto Boys mit tiefschwarzem Nihilismus. Dann gibt's in unserer Sammlung noch einen, der geradezu geboren wurde, um Songs für Verstorbene zu schreiben.
Lou Reed ist quasi fast schon ein Sohn. In Wien heißt das Pumpfinevra und das kommt vom französischen Pumpfinevra, vom Grabsänger. Das ist der Grabsänger der Popmusik. Er hat einige Songs dezidiert für verstorbene Freunde von ihm geschrieben, für Doc Bomus, für Andy Warhol gibt es ein ganzes Album, das ihm John Cale und er nachsingen. Also Lou Reed ist der geborene popistische Trauersänger.
Sitting with my back straight, it becomes hard to hear. Some people are crying. It becomes hard to hear.
Aber nun sagen Sie mal, Herr Ostermeier, Sie kommen aus Österreich, leben in Wien, sind auf dem Land vis-à-vis eines Gasthauses aufgewachsen, wo scheppernde Kapellen Trauermärsche spielten. Und wir gehen hier nach Sardinien, in die USA, nach Mexiko. Dabei ist doch Wien der Ort für das Morbide.
Eigentlich sind wir das so nicht. Ich denke mir schon, dass es mit dieser Selbstklischeisierung des Wieners zu tun hat, der von außen zugeschrieben kriegt, er ist ununterbrochen morbid und sinister, bis er es wirklich glaubt. Eigentlich sind wir das so nicht, sondern wir spielen, glaube ich, schon langsam für Touristen, für das Ausland mit diesem Klischee. Es lässt sich auch schönes Geld damit machen, wie man in der Popmusik sieht.
Trotzdem gibt es ein Lied aus Wien in der Sammlung von Fritz.
Stellt meine Lust in Streu, beugt ihr zum letzten Mal, als habt ihr der Hofer und der Heu. Dann hängt das Geschirr an der Wand, beugt ihr ins Häufterband, dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt mir die Peitschen weg.
So, jetzt wollen wir aber noch einen Trauermarsch, einen richtig funebren. Leichenzug mit Blaskapelle. Dass der Marsch und die Trauer zusammengefunden haben, ist eigentlich nicht selbstverständlich. Aber zum Glück kann man auch ohne Marsch um jemanden trauern. Und ja, das war sie schon fast, unsere Klagemusikstunde. Angeladen dazu habe ich den Kirchenmusiker Marcel Feldberg, den Tubisten aus New Orleans, Benny Pete, Fritz Ostermeier, Funeralmarschsammler, und den Neurologen Lutz Henke, der uns darüber informiert hat, was im Gehirn vorgeht, wenn Musik und Trauer zusammentreffen. Und wir schließen mit einer der schönsten Trauermusiken überhaupt. Monteverdi hat sie komponiert. Es ist die Klage der Nymphe um ihren Geliebten, Lamento della Ninfa. Ich glaube, da schmilzt sogar der Sensenmann. Ich bin Annelies Berger. Danke fürs Mittrauern. Und trotzdem frohe Ostern. Bis bald.
Colei, colei, il mio nome.
Lamento della Ninfa von Claudio Monteverdi. Am Schluss diese Passage über Trauermusik von Annelies Berger. Unter srf.ch können Sie diese Sendung nachhören und es gibt sie auch als Podcast.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.